Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust, und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Je mehr man sich mit diesem Text beschäftigt, oder besser, sich dieses Wort mit uns beschäftigt, desto klarer wird es uns, dass man das Wort Welt nicht rein äußerlich verstehen darf. Es gibt natürlich Erscheinungen und Verhaltensweisen in dieser Welt, die an sich böse und damit sündig sind. Davon sollte ein Christ sich fernhalten. Wie Paulus schreibt, meidet das Böse in jeder Gestalt. Es gibt aber auch vieles, wovon ein Christ Gebrauch machen darf, woran er sich erfreuen darf, was er genießen darf, um Gott dadurch zu verherrlichen. Was unserem Reformator Martin Luther ein Dorn im Auge war, war die weit verbreitete Meinung, man könne Gott besser dienen, wenn man sich von allem, was man als weltlich ansah, sprich von Ehe, Familie, Berufsleben, zurückzog und auch Essen und Trinken auf ein Minimum reduzierte. Sich von der Welt zu isolieren und in eine Klosterzelle sich zurückzuziehen, sich frommen Übungen zu widmen, das bezeichnete man als geistlich und alles andere galt als weltlich. Was man nicht verstand, war, dass alles sogenannte Geistliche weltlich sein kann und alles Weltliche, abgesehen von dem, was an sich sündig ist, geistlich sein kann. Mit anderen Worten, es geht in der Hauptsache bei diesem Wort, mit dem wir uns ja heute nicht zum ersten Mal beschäftigen, es geht in diesem Wort in allem, was wir reden, tun oder lassen, um unsere innere Gesinnung, um unsere innere Einstellung, um unsere Beziehung zu Gott. Auf dem Boden der Gnade Gottes in Christus ist unser Leben mittendrin in dieser Welt ein geistliches Leben. Es sei denn, um es noch einmal zu sagen, Gott hat etwas ausdrücklich verboten. Es sei denn, dass etwas an sich schon sündig ist. Und unser Leben ist weltlich, wenn wir nicht unter der Gnade Gottes stehen und leben, egal wie moralisch gut und fromm wir sind. Es gibt auch eine fromme Welt, eine moralisch gute Welt. Gott zu lieben, die guten Gaben Gottes zu seiner Ehre dankbar zu empfangen und sie nicht in selbstsüchtiger Weise zu missbrauchen, das ist nur möglich auf dem Boden des Evangeliums. Weltliebe, wie Johannes sie hier versteht, Liebe zu dem, was in den Augen Gottes verwerflich ist, und die Liebe zu Gott schließen einander aus. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe zum Vater. Typisch für das Wesen dieser Welt, wie Johannes diesen Begriff hier versteht, ist die Fleischeslust, die Augenlust und das hoffärtige Leben. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleischeslust, und der Augenlust und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Diese Art von Weltliebe, wie Johannes sie hier versteht, das ist wichtig, nicht wie man sie fälschlicherweise immer wieder verstanden hat und zum Teil auch heute noch versteht, wie Johannes sie hier versteht. Diese Art von Weltliebe und die Liebe zu Gott schließen einander aus. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters gemeint, ist die Liebe zum Vater. Und jetzt wollen wir heute Morgen ein wenig darüber nachdenken, was denn mit dem hoffärtigen Leben gemeint ist. Mit der Fleischeslust haben wir uns befasst, mit der Augenlust. Und heute geht es um das hoffärtige Leben. Das Wort, das Luther mit hoffärtig übersetzt hat, bezeichnet einen Menschen, der sich für größer hält, als er in Wirklichkeit ist, der also vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist. Man bezeichnet das in unserer Zeit auch immer wieder als Aufschneider. Er brüstet sich mit den Dingen, die er nicht besitzt. Auch mit dem, was man tatsächlich hat, kann man prahlen, um sich damit wichtig zu tun. Und Jakobus gebraucht diesen Begriff, den hier Johannes gebraucht, in diesem Abschnitt, um das laute, selbstherrliche und selbstsichere Planen der Zukunft zu tadeln. Man sieht nicht, wie abhängig man von Gott und seinen Planen ist. In jedem Fall, so können wir sagen, liegt die Geltungssucht und der Stolz des menschlichen Herzens zugrunde. Dieses eingebildete und überhebliche Wesen, das nach großen Dingen trachtet und sich sogar hinter den Komplexen eines Menschen verbergen kann. Wir sprechen da von einem versteckten Hochmut. Das ist also die giftige Saat, die der Satan einst den beiden ersten Menschen ins Herz gegeben hat, als er sie mit dem Versprechen lockte, ihr werdet sein wie Gott. Diese Saat ist in erschreckender Weise in der Geschichte der Menschheit aufgegangen und wird sich dem Ende zu noch verstärkt ausreifen. Hitler, um ein Beispiel zu nennen, war von diesem Hochmutswahn beseelt. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Ne? Ja. So ist auch heute zunehmend dieser Hochmutsgeist am Werk, wenn man eine neue Welt schaffen will. Der Turmbau zu Babel ist in vollem Gange und dieser Turmbau, der die Einheit der Menschen garantieren sollte, wird mit einem starken Wohlauf vorangetrieben. Wenn wir uns die Geschichte einmal durchlesen, dann fällt uns das auf. In 1. Mose Kapitel 11, da heißt es zweimal Wohlauf. Ja? Wohlauf. Übrigens antwortet Gott auch auf dieses Wohlauf des Menschen, dieses tatkräftige Wohlauf des Menschen, mit einem Wohlauf von oben herab, ne? Wohlauf, ein Wohlauf des Gerichtes Gottes. Bei diesem menschlichen Wohlauf könnte man auch hinzufügen, wir schaffen das, ne? Wir packen das. Durch unsere Initiative, es ist ja schließlich unsere Idee, und auch durch unsere Schaffenskraft, da bewirken wir es, dass eine neue Welt entsteht. Wir schaffen das. Dieser Geist des Hochmuts übt auch jetzt bereits innerhalb der Christenheit sein verführerisches Werk aus, indem nicht mehr Christus und sein vollbrachtes Erlösungswerk, sondern der Mensch in seinem religiösen Wesen und der eigenen Frömmigkeit in den Mittelpunkt rückt. Also es geht nicht mehr in erster Linie um das, was Gott getan hat, was er ist und was er in Christus vollbracht hat, am Kreuz, in seiner Auferstehung, um das, was er noch tun wird, sondern es geht mehr um den Menschen, um das, was er in seiner angeborenen Religiosität und Frömmigkeit zu leisten imstande ist. Das rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt. Eine Verneinung dessen, was wir vom Alten Testament als Brandopfer bezeichnen. Ja? Beim Brandopfer geht es um die Verherrlichung Gottes, da steht er im Mittelpunkt. Es ist das Emporopfer, das, was ganz auf Gott ausgerichtet ist. Dieser Geist ist auch in der sogenannten Christenheit in unserer Zeit, dieser Geist der Demut vor Gott, der Gott in den Mittelpunkt rückt. Dieser Geist ist kaum noch zu finden. Im Gegenteil, der andere Geist rückt in den Mittelpunkt, der das, was Gott getan hat und was Gott gilt und was Gott ehrt, verdunkelt. Lasst uns allerdings bedenken, und das ist mir die Hauptsache hier bei der Betrachtung dieses Wortes, dass dieser Babelsgeist, dieser Hochmutsgeist von Natur in uns allen steckt. In einem jeden Einzelnen von uns. Wir alle sind seit dem Sündenfall von diesem Hochmutsgeist vergiftet worden. Und es gibt nur ein einziges Gegenmittel, eine Medizin, die uns davon heilen kann, und das ist das Blut Jesu. Wir wollen uns jetzt ein wenig ausführlicher mit diesem hoffärtigen Leben und Wesen befassen. Wir sprachen von der Geltungssucht des Menschen und tatsächlich tragen wir alle diese Neigung in uns, etwas Besonderes sein zu wollen, irgendetwas Besonderes darstellen zu wollen. In der Apostelgeschichte 5 wird uns berichtet, wie der Gelehrte Gamaliel in seiner Rede, in seiner Ansprache zwei Beispiele anführte von Männern, die etwas Besonderes sein wollten. Wir lesen das in Apostelgeschichte Kapitel 5 in den Versen 36 und 37. Denn vor einiger Zeit stand Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Er wäre etwas Besonderes. Und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400, der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und er ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Natürlich ging es bei diesen Männern um eine öffentliche, groß angelegte Sache. Doch diese Neigung des Menschen, etwas sein zu wollen, etwas Besonderes sein zu wollen, gehört zu unserer sündigen Natur. Auch wenn unser Wirkungskreis und unser Einfluss auf andere wesentlich geringer sein mag. Und auch vor der Gemeinde Jesu macht dieser Geist nicht Halt. Johannes erwähnt in seinem dritten Brief einen Mann namens Diotrephes, der in der Gemeinde der Erste sein wollte und sich auch dementsprechend boshaft verhielt. Paulus spricht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 10, von den Irrlehrern, die sich selbst empfahlen und mit Erfolgen prahlten, die gar nicht auf ihren Dienst zurückzuführen waren. Sie schmückten sich also, wie wir zu sagen pflegen, mit fremden Federn. Doch auch da, und vielleicht gerade da, wo man wirklich etwas vorzuweisen hat, neigt man zu diesem hoffärtigen Leben und Wesen. Der Hochmut eines Nebukadnezars ist dafür ein bekanntes Beispiel. Das wollen wir uns jetzt noch einmal anschauen. Im Propheten Daniel, aus dem wir ja heute schon etwas gehört haben, Kapitel 4 ist davon die Rede. Wir alle kennen diese Stelle. Da heißt es in den Versen 26 und 27, denn nach 12 Monaten, als der König auf dem Dach des königlichen Palastes in Babel sich erging, hob er an und sprach, das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Was sollen wir dazu sagen? Ich habe das betont. Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königstadt, durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Er hatte etwas vorzubereiten, er war mächtig stolz darauf. Und wie Gott darauf reagierte, das erfahren wir ja dann auch, wie Gott immer reagiert auf den Hochmut des menschlichen Herzens. Auch sahen wir es am Beispiel dieser beiden Männer aus Apostelgeschichte Kapitel 5, der Rede des Gamaliel. Gott demütigt solche Menschen. Er bestraft sie in ihrem Hochmut. Er bestrafte einen Nebukadnezar. Nebukadnezar verlor seinen Verstand, er wurde wahnsinnig. Man fand ihn dann wieder auf dem Felde. Er fraß Gras, so heißt es hier, wie die Rinder, und sein Leib lag unter dem Tau des Himmels und wurde nass, bis sein Haar wuchs so groß wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen wurden. Das ist also Gottes Antwort auf den Hochmut des Menschen. So war es ja auch beim Turmbau zu Babel. Ja? Gottes Gericht kam. Es gibt so viele Arten und Möglichkeiten des Stolzes. Für die Bibel ist das sicherlich darum ein so großes und auch so breit gefächertes Thema, weil Gott nicht so sehr hasst wie den Hochmut des menschlichen Herzens. Er widersteht den Hochmütigen, so heißt es. Er will seine Ehre keinem anderen geben und verwirft jede Art von Selbstruhm. Und einer der schlimmsten Arten der Hoffart ist die geistliche Hoffart, der geistliche Hochmut. Die Gemeinde zu Laodicea war diesem Geist verfallen. Sie war ähnlich wie die Gemeinde zu Korinth, offensichtlich reich gesegnet und wurde stolz darauf. Wir lesen das in Offenbarung Kapitel 3. Du sprichst, so sagt der erhöhte Herr zu dieser Gemeinde, du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Denke an eine bestimmte geistliche Bewegung innerhalb der Christenheit, wo dieser Hochmutsgeist auch hier und da Einzug gehalten hat. Wer kann uns noch etwas sagen? Wir wissen schon alles. Wer kann uns noch belehren? Wer kann noch irgendeine Erkenntnis bringen, die wir nicht hätten? Ja? Da wird aus Philadelphia, aus dieser Gemeinde, mit der man sich identifiziert in dieser Bewegung, ein Laodicea. Man wird stolz auf den Reichtum seiner Erkenntnis. Und es gibt einen Reichtum dieser Erkenntnis. Er ist durchaus vorhanden in dieser Bewegung. Aber sobald man stolz darauf wird, sobald dieser geistliche Hochmut sich regt, kommt man unter die Anklage Gottes. Man rühmte sich also des geistlichen Reichtums. Sie waren sehr wahrscheinlich auch materiell nicht arm und rühmten sich auch ihres materiellen Reichtums. Und wessen man sich rühmt, darauf setzt man auch sein Vertrauen. Das ist immer so. Das geht Hand in Hand miteinander. Wessen du und wessen ich mich rühme, darauf setzen wir auch unser Vertrauen. Und darum mahnt der Apostel Paulus die Reichen durch Timotheus, dass sie nicht stolz sein sollten und ihre Hoffnung, ihr Vertrauen nicht setzen sollten auf den ungewissen Reichtum. Ja? Und Reichtum kann man auf alles beziehen, auf den materiellen Reichtum, wie hier im 1. Timotheusbrief Kapitel 6, als auch auf den sonstigen Reichtum, auf all das, was ein Mensch besitzt, worauf er stolz ist, darauf setzt er auch sein Vertrauen. Dabei ist es doch ganz klar, dass wir nichts besitzen, was uns nicht in irgendeiner Weise zuteil geworden ist, was wir nicht in irgendeiner Weise empfangen haben. Wer gibt dir einen Vorrang? So fragt Paulus im 1. Korintherbrief. Wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn, als hättest du es nicht empfangen? Wir sind Dauerempfänger der Gnade Gottes und haben auch manches empfangen von denen, die vor uns gelebt haben. Das wollen wir auch immer wieder bedenken. Ne? Das ist ja die Hybris des modernen Menschen, dass er meint, mit ihm habe ein neues Zeitalter begonnen. Ja? Wir schaffen das, wir packen das jetzt, wir schaffen eine neue Welt. Ne? Mit uns hat im Grunde genommen die Geschichte erst begonnen. Das ist der Hochmut des modernen Menschen. Es gibt da ein schönes Beispiel aus der Kirchengeschichte von einem Mann namens Spener. Er gilt als der Vater des Pietismus. Nun, er hat manche Dinge gesehen, die Luther zu seiner Zeit noch nicht gesehen hat, im Blick auf zukünftige Entwicklungen geistlicher Art. Und er sagt, ich sehe weiter als Luther. Warum? Weil ich auf seinen Schultern stehe. Das heißt, dieser Mann war nicht der Meinung, er sähe weiter als Luther, unabhängig von Luther, sondern er stand auf den Schultern Luthers. Ein Mann, der aus der Geschichte der Kirche, aus der Kirchengeschichte gelernt hatte, sowohl das, was verkehrt gelaufen ist, als auch das, was wirklich gut und wertvoll war. Und das schätzte er. Und da wir in einer Zeit leben, in der man mehr und mehr geschichtslos denkt, lebt und sich verhält, da darf man sich nicht wundern, wenn Gott sich zurückzieht, wenn der Mensch meint, mit ihm habe eine neue Welt erst begonnen. Ja, auch in der Gemeinde Jesu. Mit uns hat das Reich Gottes erst begonnen. Dabei stehen wir auf den Schultern unserer Glaubensväter. Wir sollten von ihnen lernen. Wir haben vieles von ihnen empfangen. Und sollten sehr, sehr dankbar dafür sein und sehr demütig, denn sie hatten ein Glaubensleben, mit dem wir uns in unserer Zeit ganz gewiss nicht messen können. Wir können lernen von ihnen. Es ist immer verhängnisvoll, wenn man das vergisst. Wenn man meint, mit uns hätte das alles begonnen, ja? Als die Ägypter Josef vergaßen und der Pharao nichts mehr wusste von Josef aus der Vergangenheit, da begann für die Ägypter das Verhängnis. Zunächst auch für Israel. Denn sie wurden dann von Pharao unterdrückt. Er wusste nichts von Josef, so heißt es dann. Ihr Lieben, ihr wisst, dass wir in einem Haus wohnen, ganz in der Nähe von einem reformierten Friedhof. Und da liegt nun auch der Gottfried Daniel Krummacher begraben. Gar nicht weit von uns. Steinwurf weit, so möchte man sagen. Das Grabmal ist völlig verwittert, man kann kaum noch seinen Namen lesen. Es sind noch einige andere reformierte Pastoren dort beerdigt worden. Fragt mal jemanden, der dort vorbeigeht, ob er wüsste, wer Daniel Krummacher ist. Gottfried Daniel Krummacher. Was Wuppertal diesem Mann zu verdanken hat. Es gab damals eine wunderbare Erweckung, eine geistliche Erweckung in Wuppertal. Die Kirchen waren brechend voll. Menschen kamen zum lebendigen Glauben an Christus. Das beeinflusste die ganze Gesellschaft hier in Wuppertal. Man weiß nichts mehr davon. Von Engels, da weiß man noch was. Dem errichtet man ein Denkmal. Aber Gottfried Daniel Krummacher und andere, die hier in wunderbarer Weise gewirkt haben in Wuppertal, wir haben ein reich gesegnetes geistliches Erbe hier in Wuppertal. Alle vergessen, man weiß nichts mehr davon. Da darf man sich nicht wundern, ja? Und das geschieht, von dem wir heute im Gebet etwas gehört haben. Haben wir denn aus der Geschichte und von unseren Glaubensvätern und ihren Erfahrungen nichts mehr zu lernen? Wir könnten sicherlich noch einige biblische Beispiele für dieses überhebliche Wesen, für diesen Hochmut finden, hinter dem letztlich immer unser unseliges Ich steckt. Gott hat diese Art nie ungestraft gelassen. Und als Nebukadnezar zur Besinnung kam, als Gott ihm in seiner Gnade seinen Verstand wieder schenkte, da sagte er: Stolz ist, wer stolz ist, den kann er wohl demütigen. Hochmut kommt vor dem Fall, so sagt die Bibel. Und wer seine Tür zu hoch macht, der trachtet nach Einsturz, sagt die Bibel. Das geht in dieselbe Richtung. Nun, die Frage, die wir uns jetzt noch stellen wollen, ist: Wie sollen wir mit dieser angeborenen Art der Hoffart, des Stolzes, in welcher Art sich dieser Hochmut auch immer zeigt, umgehen? Diese Art steckt so tief in uns drin, dass wir damit nicht fertig werden. Und eine oberflächliche Behandlung und der Versuch, uns möglichst demütig zu verhalten, kann uns hier nicht helfen. Im Gegenteil. Da ist man in seiner Demut auch noch hochmütig. Nicht wahr? Das andere sehen, wie demütig man ist. Ne? Je eher wir das erkennen, dass wir damit nicht fertig werden, dass dieser Hochmut so tief verwurzelt ist in uns, dass wir keine Chance haben dagegen, je eher wir das erkennen, desto besser. Ein Mittel, um uns vor diesem Hochmutsgeist zu bewahren, ist die Erziehungsschule Gottes. Gott ordnet in unser Leben Verhältnisse ein, die uns demütigen. Das bekannteste Beispiel aus der Bibel ist das des Apostels Paulus. Wir denken an den sogenannten Pfahl im Fleisch, an den Dorn im Fleisch. Man weiß bis heute nicht, was das eigentlich gewesen ist. Paulus drückt sich so aus: Satan schlägt mich mit Fäusten. Also er sah dahinter dämonische Mächte, den Satan selbst, den Gott gebrauchte allerdings, um ihn demütig zu erhalten. Damit ich mich nicht überhebe, so sagt Paulus, meiner hohen Offenbarung, hat Gott mir diesen Pfahl im Fleisch gegeben. Oder denken wir an Spurgeon, um noch einen Verkündiger des Evangeliums zu nennen. Er schreibt, ihr könnt das nachlesen in Fest und Treu: Ich bin immer sehr dankbar für die raue Behandlung, die ich in meinen frühen Tagen von Leuten aller Art erlitt. Wenn ich plötzlich aufgehoben und dahingestellt worden wäre, wo ich jetzt bin, wäre ich wahrscheinlich ebenso rasch wieder in die Tiefe gestürzt. Er war dankbar für Demütigung, und wir alle werden durch das eine oder andere gedemütigt. Da gibt es wohl kaum eine Ausnahme hier unter uns. Irgendetwas, worunter wir zu leiden haben. Und Gott sei Dank für solche Demütigungen. Sie halten uns auf dem Teppich. Hermann Mettel, bekannt als Onkel Mettel, war Prediger der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Von klein an hatte er eine unglückliche Art, die ihn immer wieder in peinliche Situationen hineinbrachte. Er hat uns wieder einmal gründlich blamiert, war immer wieder die Klage seiner Schwestern, die sich viel Mühe gaben, ihm ein anständiges Benehmen beizubringen. Also das demütigte ihn immer wieder. Er erzählt, wie er bei einer Gelegenheit, bei der auch die Fürstin von Solms-Wittgenstein zugegen war, er ihr auf die Füße trat. Er entschuldigte sich sofort bei dem Fräulein. Er hatte gar nicht erkannt, dass sie die Fürstin war, weil sie so schlicht gekleidet war. Er hat sich dann doch nochmal bei der Fürstin entschuldigen können, nachdem er es zuvor vor dem Spiegel eingeübt hatte. Wir lassen ihn mal erzählen, hören, was er dazu schreibt. Es ist so köstlich, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte. Ich gehe hinauf in mein Zimmerchen, stelle mich vor den Spiegel, übe tiefe Verbeugungen und murmelte dabei vor mich hin, ihre Durchlaucht, entschuldigen gütigst meine Ungeschicklichkeit und Unhöflichkeit. Es ist mir unendlich peinlich, dass ich ihrer Durchlaucht auf den Fuß getreten bin und in meiner unverzeihlichen Unwissenheit ihre Durchlaucht mit Fräulein angeredet habe. Kann mir solches je verziehen werden? So studiere ich vor dem Spiegel immer und immer wieder Entschuldigungen unter tiefen Bücklingen ein. Nun, es ist ihm ja dann auch gelungen, er sagt, mehr oder weniger gut ist es ihm gelungen, sich bei ihr zu entschuldigen, mehr oder weniger geschickt. Das ist also eine Möglichkeit, um in Gottes Schule zur Demut erzogen zu werden, eine bestimmte unglückliche Art, die wir an uns tragen, die wir haben, eine Krankheit, die uns zu schaffen macht, ein Mensch, der so ganz anders ist als wir, so ganz anders, in den Ehebeziehungen haben wir das ja auch als großes Problem. Man neigt dann dazu, sich daran zu stoßen, statt in dem anderen und in seiner Art eine Ergänzung zu sehen. Das wäre der richtige Weg, sich darunter zu demütigen, und das Ganze positiv anzusehen. Ja? Aber wir wissen, wie wir von Natur aus sind. Und Gott stellt uns ganz bewusst mit Menschen zusammen, die wir von Natur aus gar nicht suchen würden. Die wir vielleicht gerne meiden würden. Die Erziehungswege Gottes dienen dazu, uns zu zeigen, wer wir sind und uns abhängig zu machen von der Gnade und Kraft Gottes in Christus. Sie führen uns in den inneren Bankrott, machen uns arm in uns selbst, damit wir reich sind allein in Christus. So sagt der Liederdichter einem solchen Armen, welchem alles fehlt, alles, was Gott gefällt, fehlt, hat er sich zum seligen Eigentum erwählt. Wunderbar. Gott führte sein Volk durch die Wüste, um sie völlig arm zu machen, so heißt es in 5. Mose Kapitel 8. Damit sie ihr Vertrauen allein auf Gottes Verheißungen setzten. Und wie sehr wurde ein Mose gedemütigt, damit Gott ihn dann gebrauchen konnte, um sich zu verherrlichen. 40 Jahre in die Wüste, um die Schafe seines Schwiegervaters zu hüten. Er, der Prinz von Ägypten, der Sohn der Tochter des Pharaos, 40 Jahre in der Wüste, die Schafe hüten. Eine Demutsschule, eine Erziehungsschule Gottes, um ihn ganz klein zu machen. Das heißt in der Apostelgeschichte, Kapitel 7 ist es wohl, in der Predigt, die Stephanus gehalten hat, dass Mose ein großer Mann war im Blick auf sein Reden, eine gewaltige Sprache hatte. Als Gott ihn dann berufen wollte und berufen hat zum Dienst für sein Volk Israel, da sagte er, ich kann nicht reden. 40 Jahre brauchte Gott, um ihn dahin zu bringen, dass Mose sagte, ich kann nicht, ich habe nichts, ich bin nichts. Du willst mich zum Pharao schicken, um das Volk Israel zu befreien? Gott hat sich durchgesetzt. Ne? Das ist immer gut, wenn wir meinen, wir könnten es nicht. Ne? Dann setzt Gott sich durch. Gott macht uns zu nichts, damit er für uns alles ist, was wir brauchen, um ihm dienen zu können. Und eine andere Weise ist die, dass er uns mit Menschen zusammenführt, von denen wir lernen dürfen, die eine von Gott geprägte Demut haben. Zunächst ist unser Herr Jesus Christus das große Vorbild. Wir denken an Philipper Kapitel 2. Der Weg unseres Herrn Jesus ging von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Trachtet nicht nach hohen Dingen, haltet euch herunter zu den Geringen, sagt Paulus. Und der Herr Jesus stieg herab aus den höchsten Höhen der himmlischen Herrlichkeit in die tiefsten Tiefen, bis hinein in die Gottverlassenheit. Ja? Das ist der Weg Jesu gewesen. Es ist immer der Weg Gottes, von oben nach unten. Unser Weg von Natur ist der von unten nach oben. Ne? Das wollen wir gern. Groß sein, etwas darstellen und dergleichen. Er ist also unser großes Vorbild zunächst. Und dann gibt es auch noch Menschen, die von dieser Demut Jesu geprägt sind, die uns auch ein gutes Vorbild von Demut liefern können. Und da bleiben wir noch einen Moment stehen bei unserer Geschichte von Onkel Mettel. Da könnt ihr zwischendurch mal ein bisschen durchlaufen. Also, dann hat er sich bei ihr entschuldigt. Die Antwort dieser adligen Frau: Lieber Bruder, reden Sie nicht davon. Haben wir nicht dem König aller Könige mit unserer Sündenschuld schon häufig nicht nur auf die Füße, sondern aufs Herz getreten? Und er hat sein Blut für uns vergossen, damit er uns verzeihen und zu seinen Geschwistern, zu Gottes Kindern machen konnte. Und da schreibt dieser Onkel Mettel: Ich merkte, hier stand ich einer Fürstin gegenüber, die nicht nur von menschlich hohem Adel war, frei von allem Standesdünkel, ne? Einer Fürstin von Gottes Gnaden, die die Heilstat auf Golgatha in ihrer Tiefe begriff und auslebte. Ein Tritt auf Jesu Herz: Herr, verzeihe mir, verzeihe mir, verzeihe uns, Herr. Und doch ist diese Erziehungsschule Gottes und der Umgang mit Menschen, die etwas ausstrahlen von der Demut unseres Herrn Jesus Christus, nicht das Entscheidende. Nicht das Entscheidende. Gott gebraucht das, aber es ist nicht das Entscheidende. Das ist nicht das Wichtigste, um uns vor dem Hochmut zu bewahren. Das Beste, was wir tun können, ist, vor Gott zuzugeben, wie stolz wir doch sind von Natur. Der erste Schritt ist nie der, dass wir gerne demütig sein wollen, sondern dass wir zugeben, dass wir stolz sind, hochmütig, hoffärtig. Und dass wir keine Chance haben, damit fertig zu werden, wie wir schon sagten. Nur einer ist damit fertig geworden. Er starb in seiner Demut am Kreuz für uns und hat uns erlöst von diesem Hochmutsgeist, grundsätzlich. Und es ist entscheidend für uns, dass wir Christus immer besser kennenlernen, als den, der sich in Sanftmut und Demut als unser Stellvertreter den Sündern zugewandt hat und sein Blut auch für stolze Sünder vergossen hat, ihr Lieben. Das ist gemeint, wenn der Herr Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Da stellt er sich nicht als Vorbild dar, sondern er will damit seinen Zuhörern sagen, ich bin derjenige, der gekommen ist in diese Welt, um euch frei zu machen vom Joch des Gesetzes. Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Nur bei mir könnt ihr Ruhe finden für euer Gewissen in eurer Beziehung zu Gott. Er stellt sich also dar als unser demütiger Stellvertreter. Wir denken auch an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da geht der Vater hinaus zu seinem stolzen, selbstgerechten, älteren Sohn und bittet ihn, hineinzukommen. Das ist das, was Gott tut mit dir und mit mir, die wir von Natur aus so stolze Sünder sind. Er bittet uns, doch zu ihm zu kommen. Ja? Er tut das in seiner Sanftmut und Demut in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns befreit von der Last des Gesetzes, dem eigenen Abmühen, mit unserer sündigen Natur, speziell mit diesem hochmütigen Wesen fertig zu werden. Christus ist nun unsere Demut. Nur in ihm haben wir die Demut, die wir selbst nicht produzieren können und die Gott wohlgefällig ist. Hier ist aller Ruhm für uns ausgeschlossen. Hier hat nur einer den Ruhm und das ist unser Vater im Himmel, in Christus Jesus. Mein lieber Bruder, so schreibt Luther an seinen bekümmerten Freund Georg Spänlein, lerne Christum, lerne von mir, sagt der Herr Jesus. Damit ist gemeint, lerne mich kennen als den sanftmütigen, demütigen Messias, Erlöser, der ich für dich bin, als dein Stellvertreter. Mein lieber Bruder, lerne Christum und zwar den Gekreuzigten. Ihm lerne Lob singen und an dir selbst verzweifeln zu ihm sagen, du Herr Jesus bist meine Gerechtigkeit, du bist auch meine Demut. Wenn wir nämlich aus eigenen Mühen und Qualen zur Ruhe des Gewissens eingehen wollen, wozu wäre er dann gestorben? Nein, nur in ihm, durch getroste Verzweiflung an dir und deinen Werken, wirst du Frieden finden. Amen. Wir stehen bitte auf. Ja, lieber Vater im Himmel, so sind wir. Dein Wort hält uns den Spiegel vor und wir können dir nur bekennen im Namen Jesu, welch hochmütige, selbstgerechte Sünder wir sind, die auch gerade darin andere verachten, von denen wir meinen, sie seien geringer als wir. Vergib uns unsere große Schuld. Und hab Dank, Herr Jesus, dass du diese böse Art mit ans Kreuz genommen hast. Ja, in dir haben wir Entlastung auch von allem, uns abmühen, uns abquälen um eine demütige Art. Wir vermögen es nicht, aber deine Demut, Herr Jesus, deine Demut ist unsere Demut. Preis, Ehre, Dank und Anbetung sei dir dafür. Amen.